Sie hören eine Veranstaltung der Leipziger Buchmesse. Für die Inhalte ist die Leipziger Buchmesse nicht verantwortlich. Viel Spaß beim Hören.
Tür und stopfte Wiener Würstchen aus dem Glas in sich hinein. Seit Tagen zum ersten Mal richtig satt ging sie in ihr Zimmer und nahm den vertrauten Geruch wahr, der ihr eigener war. Alles, was ihr bis vor wenigen Wochen das Wichtigste gewesen war, schien nichts mehr zu gelten. Auf dem Bett lag frisch gebügelte Wäsche. Katharina schob sie beiseite und setzte sich. Die im Flur vermissten Schuhe standen unter dem Fenster. Das karierte Hemd lag gefaltet im Regal. Ansonsten schien alles seinen so zurückgelassenen Platz nicht verlassen zu haben. Nur an der Nachttischlampe legte eine ihr unbekannte Postkarte. Auf dem Bild nichts als Bäume. Ein dichter Wald. Oben waren die Wipfel, unten die Stämme angeschnitten. Man sah keinen Boden und keinen Himmel. Auf der Rückseite die ordentliche Schrift ihres Vaters, jeder Buchstabe wie eine Skizze von etwas Größerem, rechte Winkel, kreisrunde Bögen. Katharina atmete ein, ohne auszuatmen. Liebe Kathi, bin gut angekommen. Es gibt hier nichts als das, was das Foto zeigt. Vertrag dich mit Mama. Vermisse dich, Papa. An einem anderen Tag hätte sie wegen solch einer Karte zu solch einem Zeitpunkt geweint, hätte ihre Eindeutigkeit betrauert, doch heute nicht. Sie wollte wütend sein, auf die Mutter und ein wenig auch auf den Vater, in diesem Augenblick sogar auf die Bäume, was für ein bescheuertes Motiv, dachte sie. Ein Wald, ein nichtssagender Wald, in jedem Land der Erde konnte er stehen. Katharina drehte die Karte hin und her, las sie noch einmal. Vermisse dich, stand dort schwarz auf weiß zu lesen. Keine Adresse, dachte sie, kein Ort, an den sie in sich denken konnte. Sie versuchte, den Poststempel zu entziffern und scheiterte an den fremden Buchstaben. Mit der Karte in der Hand ging sie in den Flur und durchsuchte die Briefe auf dem Sekretär. Vor wenigen Wochen hatte der Vater das schriftliche Angebot der russischen Firma mit nach Hause gebracht und ihr gezeigt. Das Gebiet, in das er gehen würde, so hatte ihr Vater ihr erklärt, war nicht sehr gut angebunden. Es brauchte Tage, um von der nächstgrößeren Stadt dorthin zu gelangen. Sie konnte sich nicht vorstellen, wie die Straßen in dieser Region aussehen mussten. Dort, wo ihr Vater vorerst arbeiten sollte, hatten sie nur ein Funkgerät. Für Notfälle, hatte ihr Vater gesagt. Das nächste Telefon war 80 Kilometer entfernt. Sie war in Tränen ausgebrochen, hatte ihn angeschrien und den Brief zerrissen. Mitten durch die Adresse war der Riss gegangen. Am Abend, als Katharina sich beruhigt hatte, setzte ihr Vater den Brief mit Klebestreifen wieder zusammen. Wenige Wochen später war er gegangen. Den Brief mit der Adresse musste er mitgenommen haben. Vielleicht wusste er noch nicht einmal, dass sie, wie er, gegangen war. Und dann treffen wir Erich, die zweite Hauptfigur, die deutlich älter ist als Katharina und an einem ganz anderen Punkt seines Lebens und trotzdem in eine ähnliche Isolation gerät. Erich rieb das raue Papier zwischen Daumen und Zeigefinger. Dabei versuchte er, den Schmerz im Knie auszublenden. Es gelang ihm jedoch nicht ganz. Also drehte er das Bein so, dass das Pulsieren im Gelenk erträglich wurde. Er klappte das Dokument auf und strich den Falz auf dem Schreibtisch glatt. Das Foto, das ihn zeigte, erschien ihm fremd an diesem Morgen. Nach der Wende hatte er seinen alten gegen diesen neuen rosafarbenen Führerschein eingetauscht. Das war jetzt über 20 Jahre her. Damals hatte er um das veraltete Dokument getrauert, weil mit ihm auch sein jüngeres Ich entwertet worden war. Das Bild eines über 60-Jährigen hatte das Bild eines Mitte-20-Jährigen ersetzt. Bei einem Fotografen hatte er neue Passbilder machen lassen. Damals hatten Fotogeschäfte dieser Art Hochkonjunktur gehabt. Ein ganzes Land hatte neue Ausweise gebraucht. Nun erschien ihm sein einst neues Bild uralt und überkommen. Mit Anfang 60 war sein Haarkranz nach oben hin noch dichter gewesen. Erich hielt den Führerschein dicht vor seine Brillengläser, als suchte er etwas. Dann stutzte er. An dieses Lächeln, das da auf dem Foto im Ansatz zu erkennen war und vielmehr noch an das dazugehörige Gefühl, konnte er sich nur schwach erinnern. Es war ein echtes Lächeln, eines, das tief aus dem Innern zu kommen schien, keines, wie man es sonst auf Passbildern sah. Sie war an diesem Tag mit ihm beim Fotografen gewesen. Er hatte neue Passbilder für Ausweis und Führerschein gebraucht, sie nur für den Ausweis. Zu Fuß waren sie zusammen zu dem kleinen Eckladen im Viertel gegangen. Es war ein für November verhältnismäßig warmer Tag gewesen und seine Frau hatte ein blaues Kleid mit kleinen Streublumen getragen. Eigentlich war Erich kein Mann, der sich an so etwas erinnerte, aber einer der Abzüge von ihren Bildern hing in einem kleinen Rahmen über seinem Bett. Darauf war der Kragen des Kleides zu erkennen. Es war ein glückliches Jahr gewesen, ein glückliches für Berlin und ein glückliches für sie beide. Sie hatte das Lächeln auf sein Bild gezaubert. Mit dem Mantel über dem Arm hatte sie hinter dem Fotografen gestanden, wunderschön dort im Halbdunkel. An jenem Tag war er glücklich gewesen und er hatte um sein Glück gewusst. Und dann war sie an der Reihe gewesen und Erich hatte ihren Mantel gehalten. Mit gefalteten Händen hatte sie auf dem Stuhl vor der weißen Leinwand gesessen und nicht gewusst, wo sie hinsehen sollte. Sieh einfach zu mir, hatte Erich aus dem Dunkel herausgesagt. Ihre Augen waren seiner Stimme gefolgt. Erich, damals noch ein stattlicher Mann, stand da mit Handtasche, Damenmantel und Damenschirm, als wollte er auf einen Kostümball. Sie hatte aufgelacht und sich die Hand vor den Mund geschlagen. In diesem Augenblick hatte der Fotograf abgedrückt. Der Abzug war für ein offizielles Dokument nicht zu gebrauchen. Erich hatte ihn später trotzdem gekauft und über das Bett gehängt. Erich seufzte. Er klappte den Führerschein zusammen und legte ihn in eine der Schreibtischschubladen. Dann widmete er sich erneut seinen Aufzeichnungen. Er ging die Zahlen der letzten Wochen durch und versuchte sich zu konzentrieren, doch die Buchstaben und Ziffern sprangen vor seinen Augen auf und ab, als wollten sie vor ihm fliehen. Und sie flohen in Richtung Knie, das sich nun wieder stärker bemerkbar machte. Er versuchte, seine Position zu verändern, räkelte sich, schob den Fuß noch ein Stückchen weiter nach vorne und drehte das Gelenk nach innen. Nichts half. Erich nahm seine Brille ab und putzte sie. Dann versuchte er es erneut, doch sein Kopf entzog sich der Arbeit immer wieder. Er dachte an Zeiten, in denen er ohne Probleme ganze Nächte durchgearbeitet hatte. Als junger Mann hatte er wenig Schlaf gebraucht. Heute benötigte er bereits nach einer Stunde konzentrierten Lesens eine Pause. Erich tippte mit dem Stift auf die Zeile, die er zuletzt gelesen hatte. Die Zahlen waren außergewöhnlich hoch und noch weiter ansteigend. Doch Erich konnte seine Gedanken nicht beisammenhalten, um einen eindeutigen Schluss daraus zu ziehen. Früher oder später würde er sich selbst eingestehen müssen, dass er der Wissenschaft keine große Hilfe mehr war. Erich ließ den Stift fallen und zog mit einem Schwung die Schublade auf. Ohne ihn erneut anzusehen, griff er den Führerschein, schnitt ihn mit Hilfe einer Schere in der Mitte durch und warf ihn in den Papierkorb. Noch mühevoller als sonst erhob er sich und fingerte im Gehen in seiner Hosentasche. An der Schlafzimmertür angekommen, steckte er den Schlüssel ins Schloss und trat ein. 8 Schritte waren es von hier bis zum Bett. Kraftlos ließ er sich auf die Matratze plumpsen und legte den Kopf auf das Kissen. Dann atmete er durch. Durch die weit geöffneten Fenster drang die warme, duftende Sommerluft und bewegte die Blätter über seinem Kopf. Erich schloss die Augen und lauschte für einige Sekunden dem leisen Knistern, das die Äste an der Tapete erzeugten. Er schlug die Augen wieder auf und überlegte, wie lange der Ahorn schon in diesem Zimmer stand. Es war einer der ersten Zöglinge gewesen, von denen er sich nicht hatte trennen wollen. Nun reichte der Stamm bis zur Decke und sorgte dafür, dass die Krone nicht ihre natürlich runde Form annehmen konnte, sondern sich fächerförmig unter der Decke ausbreitete. Die längeren Triebe reichten bis weit in den Raum hinein, sodass vor allem im Herbst mitunter einzelne Blätter auf Erichs Seite des Bettes herabsegelten. Die Birke und der Weißdorn waren wenige Monate später dauerhaft hier eingezogen. Erich liebte den Geruch der Pflanzen, er erleichterte ihm den Schlaf. Mit ihnen fühlte er sich wie unter Freunden. Erich beobachtete sie aufmerksam und tröstete sie, wenn ihre Kübel zu klein zu werden drohten. Eine kleine Buche in der Zimmerecke hatte er bereits vom Topf befreit. Der Stamm fand nun Halt in einer ausreichend großen Menge Erde, die er kegelförmig in den rechten Winkel geschüttet hatte. Einzig die Tatsache, dass dieser Baum enorme Mengen Wasser brauchte, machte Erich Sorgen. Er goss so wenig wie möglich, damit kein überschüssiges Wasser durch die Ritzen der Dielen drang. Als die Nachbarin, die unter ihm wohnte, gefragt hatte, ob auch er ein Problem mit feuchten Decken habe, hatte er nur den Kopf geschüttelt. Danach war er noch vorsichtiger geworden. Niemand sollte ihm seinen Wald nehmen. Es war alles, was er noch hatte. Mittags, wenn er sich für 1 oder 2 Stunden hinlegte, reiste er im Schlaf zurück nach Sibirien, dorthin, wo er den Duft der Wälder lieben gelernt hatte. Und zum Schluss reisen wir mit der angekündigten dritten Figur über 50 Jahre in der Zeit zurück und nach Sibirien und treffen einen Freund von Erich. In der Ferne lagen die Berge wie unter einer weichen Bettdecke. Der farblose Himmel über ihnen verriet weder Tages- noch Jahreszeit. Einzig der Geruch, ähnlich einem warmen Moor, verriet, dass der Winter sich bald von der Landschaft trennen, sie für einen kurzen Augenblick aufgedeckt zurücklassen würde, um dann blitzschnell mit noch dichterer Decke zurückzukehren. Es gab wenig Spielraum für Spekulationen. Ein kalter Frühling ganz in Gelb, dann ein heißer kurzer Sommer wie ein Traum, aus dem man zu früh erwacht. Die Abstufungen zwischen den Jahren waren gering. Wie groß die Eisbrocken im Fluss, wie hoch die Wälder verschneit, wie tief die Seen gefroren, es war gegeben und machte in Zentimetern keinen Unterschied für die, die hier lebten. Niemand zählte die erfrorenen Hunde auf der Straße, niemand die toten Bettler. Man konnte froh sein, wenn jemand sich erbarmte und ihre Körper wegräumte. Nicht einfach wartete, bis der nächste Schnee sie zudecken würde. Das Wetter zu dieser Zeit und an diesem Ort bestimmte Tagesabläufe, verhinderte oder bedingte Reisen, hielt auf oder beschleunigte, ja, es entschied Schicksale. Jeder hier wusste das wirklich jeder und keiner, wirklich keiner, konnte sich ein Leben andernorts vorstellen. Es ging nicht darum, dass man diesen Ort nicht verlassen, sich nicht nach Besserem sehnen wollte, der Rest der Welt existierte einfach nicht. Volodya erwachte mit Schmerzen im Rücken. Mühsam richtete er sich auf der schmalen Holzbank zum Sitzen auf. In der Bahnhofshalle liefen die ersten Soldaten auf und ab. Mit denen wollte er nichts zu tun haben. Nicht mit den jungen Männern, die im Gegensatz zu ihm unverbraucht und kräftig wirkend, obwohl sie sein Jahrgang hätten sein können, und nicht mit ihren Uniformen, weil sie ihm Albträume verursachten. Volodya verdichtete das Ausatmen zwischen den Schneidezähnen und Unterlippe zu einem kurzen, klaren Pfiff, woraufhin ein Hundekopf mit wachen Augen unter der Bank hervorlugte. Klackernd öffnete sich der Rollladen am Busschalter. Ein kleiner, dicker Mann lehnte ein handgeschriebenes Schild von innen an die Scheibe. Der Bus nach Serjanka fällt heute aus. Nach Serjanka, so schien es Volodya, war es ein weiter Weg. Und obwohl er nicht vorgehabt hatte, dorthin zu reisen, malte er sich aus, wie es dort sein musste. Im Sommer konnte man von Sretne-Kolymsk einfach mit dem Boot die Kolyma bis Serjanka hinauffahren. Doch jetzt führte der Fluss noch große Brocken Eis mit sich. Volodya las das Schild erneut, als hätte sich dadurch eine soeben erst entdeckte Möglichkeit im selben Augenblick zerschlagen. Der Mann hinter der Scheibe rückte das Schild noch einmal zurecht und hob den Arm zum Gruß, als er Volodya entdeckte. Dieser nickte bloß und machte sich davon. Der Hund folgte ihm in leicht federndem Trab. Auf der Straße überdeckte der Gestank der Kohleöfen den Geruch des nahenden Frühlings. Es war bereits Mai und mit 2 Grad am Morgen erstaunlich warm. Volodya öffnete seine Jacke. Aus den 3 Schichten darunter stieg ein talgiger Geruch auf. Er atmete tief ein. In den nächsten Tagen würde er ein Bad brauchen. Körpergeruch machte ihm nichts aus, solange es nur sein eigener war. Auf seinem Weg wich er den Holzkarren aus, auf denen die Leute Lumpen, Kohlen oder Schutt transportierten. Der Hund spiegelte jede seiner Bewegungen und folgte ihm mäandernd durch das Viertel. Wenn Volodya einen Soldaten sah, wechselte er die Straßenseite und bog in die nächste Gasse ab. Seit 2 Jahren hielt er sich in der Stadt auf. Mehr war es nicht, kein Wohnen, kein Leben, nur ein Aufhalten und Warten. Er kannte alle Straßen und noch so kleinen Gassen, hatte in vielen Winkeln schon geschlafen. Wenn im Winter die Temperatur unter minus 40 Grad gefallen war, dann hatte er die Nächte wach gelegen und war herumgelaufen. Im Wald hätte er sich eine Behausung bauen können, um nicht bei der erstbesten Gelegenheit zu erfrieren. Doch hier in der Stadt wurde er weggescheucht, sobald er ein paar Lumpen in einem Hauseingang ausbreitete. Dann drohten die Leute gleich mit der Armee und Volodya wollte um keinen Preis einem von denen auffallen. Was er brauchte, war ein Ort, an dem er ungestört sein konnte, um zu überlegen, wie es mit ihm und seinem Leben weitergehen konnte. Er brauchte eine Bleibe und einen Platz zum Schlafen, zumindest beiden gab. Von Dimitri, einem Landstreicher aus den Bergen, hatte er gehört, dass es einen alten Bäcker am Rande geben sollte, der sich über die staatlichen Zuteilungen hinwegsetzte und über seiner Backschütte. Kostet ein halbes Verbögen, aber den Duft von frisch gebackenem Brot gibt es, hatte Dimitri gesagt und zahnlos gelächelt. Volodya hatte sich gewundert, warum Dimitri, der ansonsten nicht gerne teilte, diese Information an ihn ab. Ich bin schon auf halbem Weg nach Jakutsk, hatte dieser geprahlt. Außerdem hat es wie eine Verheißung geklungen. Was willst du da? Dimitri hob und schürzte die Oberlippe, sodass man sein nacktes Zahnfleisch zum Vorschein kam. Bist du hier in Sretnikolymsk? Wie diese drei miteinander interagieren, würde ich gerne ihrer Lektüre überlassen. Ihnen vielleicht gerne noch mit auf den Weg geben möchte als Frage, ist eine Frage, die mich beim Schreiben dieses Buch beschäftigt hat. Was hat ein junges Mädchen im heutigen Berlin mit einem Überlebenden in Sibirien zu tun? Danke.
Es gibt die Möglichkeit, Fragen, wenn Sie möchten. Es gibt auch ein Mikrofon. Moment.
Wie lange haben Sie an dem Buch gearbeitet?
Ja.
Inklusive also Vorarbeit im Kopf?
Mit Vorarbeit im Kopf kann ich eigentlich gar nicht so richtig rechnen, weil die Geschichten bei mir lange im Kopf erst kreisen. Also die Geschichte ist bestimmt erst mal 2 Jahre nur gekreist, 2 Jahre gedauert mit allen Überarbeitungen.
Keine Fragen mehr?
Haben Sie es mehreren Verlagen angeboten oder wie hat sich das, als Sie bei Ullstein gelandet sind?
Ja. Ich habe eine Agentin und die bietet das natürlich gleichzeitig verschiedenen Verlagen an, aber das kommt relativ schnell raus, dass das einfach mit dem Ullstein Verlag und auch mit dem neu geschaffenen Imprint ganz toll zusammenpasst. Naja, ich mache das ja schon eine ganze Weile und das ist auch nicht das erste Buch, das ich geschrieben habe, es ist das erste, was ich veröffentlicht habe und insofern habe ich Erfahrung mit Absagen.
Im Herbst erscheint übrigens das neue Buch von Ada, das heißt Schlick.
Auch bei Ullstein 5 natürlich erfunden. Ich weiß gar nicht, ob ich da inhaltlich schon die Frage war, worum es da geht. Ich weiß gar nicht, ob ich darüber schon was sagen darf. Okay, leider nicht. Also dann wird leider der Titel reichen, aber im Herbst ist es schon soweit.
In welchem Alter haben Sie angefangen, eigene Texte zu schreiben?
Das ist ganz schwierig zu sagen. Also eigene Texte in der Schulzeit geschrieben, aber ich habe das selber gar nicht wahrgenommen. Also ich habe nicht nachgedacht, was ich da mache oder welchen Zweck das hat. Und im Stand so ein bisschen konkreter geworden, dass das wirklich so eine Form von Kurzgeschichten angenommen hat. Trotzdem noch keinen Adressaten. Also mir war nicht wichtig, dass die Texte jemand liest. Und das hat eigentlich erst so... Ja, 2007, 2008 angefangen, dass ich darüber nachgedacht habe, was mache ich da eigentlich? Und das erste Projekt da war, das als Kurzgeschichte nicht mehr abzuhandeln war und dann 2008 den ersten Roman begonnen habe. Und war dann auch so das Bewusstsein da, dass ich das vielleicht mal wem geben sollte.
Gab es da einen bestimmten Grund, warum Sie mit Ihren Texten auch an die Zeit gegangen sind und nicht mehr nur... vielleicht für sich selbst geschrieben haben?
Ich glaube, so mit der Auseinandersetzung über das Schreiben an sich und was das für mich für eine Rolle eingenommen in meinem Leben, ist natürlich auch die Frage aufgekommen, kann das ein Beruf sein? Ist das vielleicht für mich? Und das war, würde ich sagen, ab 2008 konkreter, dass ich das für mich geprüft habe. Und dann ist die Konsequenz klar, dass das auch veröffentlicht werden soll.
Wie kamen Sie auf die Idee mit dem etwas sehr auffälligen Titel?
ich weiß nicht, ob es bekannt ist, betrunkene Bäume ist ein feststehender Begriff für ein Phänomen, das vor allem in Kaltgebieten vorkommt. Und zwar sind Bäume im Frostboden gewohnt, sehr fest im Boden zu stehen und in diesem gefrorenen Boden zu finden. Und durch die Erderwärmung taut dieser Boden auf und die Bäume verlieren Halt und fangen an zu kippen und gleichen das Kippen durch Wachstum aus. Das heißt, sie wachsen schief weiter oder wachsen in Schlangenlinien und dadurch kommen ganz bizarre Formationen zustande. Und in dem Moment, wo ich die Geschichte über diese beiden Figuren, Katharina und ich, im Kopf hatte, hat das ganz schnell zusammengefunden mit diesem Bild.
Es gibt Bücher zu erwerben um die Ecke und wenn Sie mögen, signiert die Autorin. Danke.
Danke fürs Zuhören. Wir sehen uns auf der nächsten Leipziger Buchmesse.